I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Matthias, Matthias, nee, ist gar kein Matthias, sondern ein Tim.
Hi.
Grüße dich.
Ja, ich dachte, ich bin schon so bekannt wie auf Mallorca. Wenn ich auf Mallorca unterwegs bin, werde ich ja immer hier und da gegrüßt. Das ist also wirklich schon inzwischen dieser prominenten Status, den man hat, dank dieses Podcasts, ist schon was ganz Besonderes.
Ja, ist das so?
Oh ja, also das geht dir vielleicht auch bald so oder wird dir bald so gegangen sein oder sogar gegangen worden sein, weil gegrüßt wird man ja als Star immer im Passiv. Das heißt, wir müssen ja gar nichts mehr tun. Wenn zum Beispiel ein Pedro Origo, den kann man mal googeln, auf dich zukommt, gekommen sein wird und dir sanft über deine etwas fettige Hüfte streichelt und sagt, hey, Italienisch oder Spanisch, was sie im Baskenland sprechen. Ne, ¿qué tal? Oder how are you doing? Dann ist natürlich schon der Punkt erreicht, wo man sagen muss, ja, da ist also viel Arbeit geleistet worden durch uns, um den Ruhm herzustellen. Aber auch, wenn man gerade nach einem Trip mit dem Auto vom Flughafen Palma, wenn man sich von der Eurosport-Star-Reporterin aus Spanien mit dem Auto nach Playa de Muro fahren lässt, weiß, in welchem Hotel man überhaupt untergebracht ist, sich von ihr dann noch vom einen, also falschen Hotel, zum anderen fahren lässt, dann dort sich ans Abendessen setzt, all inclusive natürlich, und dann direkt von einem Fan begrüßt wird, hey, du bist doch der Tim vom besten Radsport-Podcast, den es gibt.
Bitte.
Dann hat man es geschafft.
Ja, ich glaube ja, da auf der Insel, wie wir Jetsetter sagen. Ja, ich bin stolz auf dich, dass du dir
auf uns, das ist auch ein kollektives.
Nee, ich bin da stolz Versagen. Auf dich. Ich bin stolz auf dich, dass du dir da diesen Stars-Status jetzt auch durch meine Arbeit im Hintergrund, durch meine Strippen, die ich hier im Hintergrund ziehe, dann auch letzten Endes erarbeitet hast.
War auch ein Gesprächsthema im Viva Golf 18 Plus Hotel. Da habe ich erst gedacht, oh Gott, was ist jetzt los? Wird da hart gebaggert oder muss ich den ganzen... War aber nicht. War so.
Was heißt denn
Pullover
das?
Pullover brauchst du heute nicht, Leni. Passt schon. Hier ist ein bisschen privat. Wir sind am Tag der Arbeit. Wir zeichnen wieder im Privatleben rein auf. Leni, was ist los? Was brauchst du? Wir sind hier mitten in der Podcast-Aufzeichnung. Hast du was zu sagen?
Brauchst du einen Pullover?
Nee.
Wirklich nicht?
Nimm eine Jacke mit. Nee. Passt. Ja?
Ich hasse Jacken.
Ja, nimm Pullover.
Ich hasse
Pullover. Hast du die Entscheidung doch selbst getroffen?
Oder ist es kalt draußen oder ist es sehr warm? Wie viel Grad?
Nicht kalt. Es sind 14 Grad. Brauchst gar nichts. So, bis später. Danke.
Nichts.
Doch, ja. Es gibt Wichtigeres. Den Podcast.
Der Podcast ist nicht wichtiger.
Doch.
Als ich.
Das stimmt vielleicht.
Stimmt, ne?
Das stimmt. Okay, so. Jetzt, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja, das Thema war in dem 18-Plus-Hotel.
Was heißt denn 18-Plus-Hotel? Was ist das denn? Ja, da 18 Sterne oder was? 18.
Baldige Rentner gehen da hin. Also keine Kinder mehr. Dürfen keine Kinder hingehen.
Ah ja, okay. Ja.
Das erste Mal, dass ich in einem Hotel war, wo keine Kinder
auch, da hatte ich auch letztens ein ganz übles Erlebnis. Stichwort italienisches Restaurant. Wir haben uns Leute angefahren, weil die Kinder so laut waren. Wir hätten sie auch beinahe rausgeschmissen, waren kurz davor. Aber dann haben sich da wirklich Leute umgedreht und uns angeschrien. Und also dann sind wir gegangen. Das war wirklich unschön. Habe ich das erste Mal erlebt jetzt mit in 4 Jahren Kinder. Also richtig schönen Gruß auch. Gehe ich nicht mehr hin natürlich. Ne, zu dem, wenn ich das hier mal so sagen darf.
Ist ja immer so eine Frage. Was? Ist ja immer... Manchmal kann man es ja verstehen, es kommt ja immer so ein bisschen aufs Setting an.
Ja, ich konnte es auch verstehen, aber der Ton macht ja auch die Musik, ne? Man muss ja nicht sofort losbrüllen, so, ne? Und hier sagen, ich war 50 Jahre Pädagoge und hier diese Generation, das ist ja alles total scheiße, die armen Kinder, wie sie mit den Kindern umgehen. Also so aus dem Nichts heraus, ne? Das war so der erste Kontakt. Das war richtig schlimm.
Ja, dann ist es im 18-Plus-Hotel natürlich besser, weil diese Konflikte sparst du dir da.
Genau, da geht's eher...
Aber was hatte ich dann deine Kinder nicht dabei?
Ja, ja gut, das ist ja manchmal für beide das Beste. Ja, ich muss sagen, ich arbeite hier nochmal Thema Mini, Mini-Rolf Horn. Dem Dirk Horn habe ich das schon privat mitgeteilt, also war ja letztes Mal auch Thema. Gemischtes Feedback auf die Episode, muss ich sagen. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Die 101. Episode oder 101. Da weiß ich auch immer nicht. 101. Aber ich glaube, es könnte sein, dass es bald hier einen Kinderstar gibt. Nur so viel.
Ja, lass es doch einfach mal stehen.
Ja.
Ich saß im 18-Plus-Hotel All-Inclusive-Abendessen und habe mich dann mit einem unserer vielen Stammhörer aus der Mallorca-Region unterhalten, auch mit seiner Gattin, die selber auch Rennrad fährt. Die kannte den Podcast, glaube ich, vorher noch nicht, ist jetzt auch begeisterte Hörerin. Und dann kam das Thema auf die Rollenaufteilung im Podcast. Dann war also Folgendes, ich sag's einfach, wie es ist. Also du bist ja der Journalist, der sich wirklich auskennt und der David ist mehr so der Techniker, oder?
Ja, genau. Mhm. Ist mehr so der Techniker.
Du hast dir jetzt den Status des neuen Problemfans, hast du dir jetzt...
Wohlverdient.
Hast du dir jetzt eingehandelt. Dabei hat aber der Hörer, den wir dort getroffen haben, wir, ja, als Kollektiv, der... Leni, ist alles gut. Ja, ich habe gelacht. Podcast ist ja auch Schauspiel, Leni, das kennst du doch. Ja, war ein bisschen übertrieben. So, alles fürs Publikum.
Das ist schon Live-Feedback hier von den Töchtern. Soweit ist es schon.
So, gut. Dann war der Jörg, ich sag's einfach mal gerade raus, also der hat unsere Ehre im Podcast ein Stück weit auch gerettet. An dem zurückliegenden Wochenende, dem Wochenende der Arbeit, dem Wochenende der Freude und dem Wochenende von Mallorca 312.
Ja, gut, ich bin also der Techniker, werde da also meinem Ruf gerecht, dass ich hier, ja, Thema Strippenzieher hinter den Kulissen. Ich finde, ich kann ja ganz gut damit leben, einfach unterschätzt zu werden.
Ja, die Frage ist zum Beispiel, Erster Weltkrieg, sind das am Ende die Telefonistinnen sogar schuld gewesen, die Drähte zusammengesteckt haben, ne?
Ja, falsch zusammengesteckt. Ja. Mhm. Könnte sein. Oder
die Briefträger, ne? Die Bullen übermittelt haben.
Ist, glaube ich, so nicht haltbar.
Das bringe ich übrigens wieder auf Too Good To Go. Ich sage es jetzt auch nochmal.
Ja.
Die würde ich gerne als Werbepartner akquirieren.
Halt wegen haltbar. Ja.
Tja, weil jetzt vergangene Woche war ich hier im Craft Beer Laden. Also ich habe für 5 € 10 Flaschen Bier oder so bekommen, keine Ahnung. Und da waren manche so genau über das Haltbarkeitsdatum drüber. Tolle Sachen, also wirklich super, also nicht Craft Beer im engeren Sinne, sondern so aus, wie heißt Miltenberg, Faust, kennst du das?
Mhm.
Bestimmt, ne?
Ja.
Ja, super Bier. War halt irgendwie gerade am Haltbarkeitsdatum. Kann man doch noch trinken.
Ja.
Super, absolut. Ganz tolle Tüten. Also, und das war Too Good To Go. Deswegen sage ich, die müssten wir mal als Partner rein. Das passt auch so ein bisschen zu uns. Wir sind auch so ein bisschen, also wir sind zwar jetzt nicht mehr so richtig frisch, aber es steckt immer noch eine Menge drin.
Ja, ne? Too Good To Go halt. Ne? Also ja, das ist, finde ich, ist eigentlich ein ganz schön dehnbarer Begriff. Heißt ja nicht wirklich gut, aber also so ist auf jeden Fall der Bezug ist ja zu gut, um nicht mehr da zu sein. Ja, also das immerhin noch. Ne?
Ja, also ist ja so ein bisschen wie in einigen unserer, sagen wir mal, zwischenmenschlichen Beziehungen im Laufe der Jahre, den Status haben wir uns ja auch erarbeitet, ja, also und daran arbeiten, also ich würde das als nächstes angehen, dass unsere Agentur da mal vielleicht mal was an Land zieht, da kommt ja auch, die sind auch leider auch noch too good to go, aber sie müssen mal ein bisschen Gas geben jetzt.
Ja, aber das wäre doch gut, können wir uns doch mal ranwanzen.
Ja.
So, was ist das nächste?
Ja, Mallorca, du, ich war auf Mallorca, hast du vielleicht noch gar nicht mitbekommen.
Nee, du warst ja auf der Insel im Jetset, im Radsport mit der Prominenz, mit den Stars, mit den Sternchen, mit den jeder Männern und jeder Frauen.
Ja. So, hi. Ja, mit den jeder Männern. Bist du noch da?
Ja, ich habe gerade was gesagt.
Nochmal wiederholen. Das nervt. Aber gut, ich kann nichts machen. Ich bin halt in Care-Arbeit. So ist die Realität, was soll man denn tun? Ich kann ja jetzt mich nicht verstellen.
Nee, musst du auch nicht, wirklich nicht. Ja, du warst ja da auf Mallorca, habe ich mitbekommen, aber du warst ja da, ihr wart ja da, auf der Insel ist man ja unter sich, ne? Da ist ja kein Rein- und Rauskommen, dann, wenn man einmal da ist. Also reinkommen schon, rauskommen auch, aber wenn man einmal da ist, dann, ist wie ein schwarzes Loch.
Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich stimmt.
Ja, also ihr habt da sehr wenig mitbekommen. Sehr wenig von dir. Weiß nicht mal, wie es so war. Aber das hören wir dann, glaube ich, in der nächsten Episode. Ne?
Ja, in der kommenden.
In der nächsten oder in der kommenden?
In der kommenden, ne?
Mhm.
Also auf jeden Fall nicht in der letzten.
Nee, in der
das sage ich jetzt schon mal.
Das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall.
Das wird nicht die letzte gewesen sein, die nächste. Mhm. Oder?
Nö, aber wir gucken ja jetzt einfach von Episode zu Episode.
Unser Kommunikationsstil sei auch hervorragend, hieß es am Buffet in Playa Alcudia oder so ähnlich. Porta Alcudia heißt das, glaube ich. Also an dem Yachthafen, da fahren dann da so diese Yachten durch. Und dann ist das so, jetzt kommt die nächste Person rein. Hier.
Die nächste oder die kommende?
Ja, die kommt ja rein, die Person.
Die kommende Person ist es ja dann.
Dadurch. Ja, unser Kommunikationsstil, das sei ja, oder habe ich das jetzt wieder woanders gelesen? Irgendwo stand doch was von Grimme-Preis. Haben wir das schon gesagt?
Das weiß ich nicht. Doch, das haben wir letztes Mal gesagt. Irgendwer hat das erwähnt. Aber das
kann man aber nochmal sagen. Ne?
Ja. Aber der ist ja jetzt
es gerade... Es war so klasse, wie wir zwei kommunizieren. So klasse.
Klasse. Erinnert mich so ein bisschen an Leute, die sagen, Thomas Mann finde ich super. Ja, warum denn? Ja, wie der so mit Sprache umgeht.
Ja. Andererseits war ich vergangene Woche wieder bei unseren Ram-Fahrern, den 80-Jährigen. Hier darf man durchaus alte, weiße Männer sagen und das kann man sagen. Wobei die mental, ich war echt überrascht, war mental der mit Abstand Schwächste.
Mhm.
An dem Tag und körperlich sowieso, aber gerade in Sachen geistige Fitness, Beweglichkeit und auf dem Lauf der Zeit sein, waren die alle 10-mal fitter als ich. Aber ich habe die im Hunsrück getroffen, du erinnerst dich, Paul Thelen war ja hier bei uns.
Ja.
Und der Paul hat dann gesagt, hör mal Tim, also könnt ihr dieses Interview nicht nochmal zurechtschneiden, dass da vorne dieses Gerede da, das ist ja also wirklich jedes Mal, wenn ich jemandem den Link schicke, dann muss ich das immer erklären, was das alles ist.
Hat er gesagt.
Ja, habe gesagt, Paul, tut mir herzlich leid, aber das ist nun mal unser Format. Aber ich biete dir an, dass ich dir einen Edit mache und du kriegst nur das Interview, dann kannst du das auf die Homepage stellen.
Ja, gut. Und? Damit also war er dann zufrieden?
Ja, damit ist er dann zufrieden. Also die haben Großes vor, das ist ein kleines Update. Die ziehen das durch und einer von denen... Das ist wirklich vollkommen crazy. Der fährt 60.000 Kilometer Fahrrad im Jahr. Im Alter von 80 Jahren. Das ist, sowas habe ich noch nie gehört.
Mhm. Ja, kann man sich ja eine Bremsscheibe mindestens von abschneiden. Da müssen wir erst noch hinkommen, aber mit 80 hat man vielleicht dann auch endlich die Zeit, ne?
Ja, Zeit, mit 80 ist ja Zeit kein Thema mehr, ne?
Nee,
ja, unendlich viel
kann
Zeit
man ja die,
vor sich,
ne? die Zeit, die man dann praktisch hat, noch hat, würden manche sagen. Also darf man, glaube ich, schon so sagen, realistisch, weil also mit 80 ist schon klar, dass das Leben auch dann, also es ist ja mit jetzt 41 bei mir auch klar, dass das Leben irgendwann vorbei ist. Aber mit 80 ist man ja statistisch zumindest ein bisschen näher dran. Darauf können wir uns einigen, oder?
Das ist eine Aussage, die zwar unbequem ist, aber wahrscheinlich doch realitätsnah.
Aber ich denke, dass die 80-Jährigen das genau so sehen würden. Und zwar mit offenen Armen würden die das, diese Aussage empfangen.
Gut. Ja? Also Mallorca. Nur um es kurz zu machen, ich war auf Mallorca. Ich hatte dann einen gewissen Status mir inzwischen erarbeitet.
Ja.
Auch dank des Podcasts.
Auch dank der guten Technik, ne? Also.
Ja, das ist tatsächlich so. Also da ist es schon so, dass man da hier und da überall auch umarmt und gefragt wird. Also es ist nicht mehr so, dass man fragen muss, sondern man wird gefragt. Ja? Also jetzt noch ein Bier oder ein Nüsschen für Sie, auf Spanisch Cahuetes oder so ähnlich. Ne? Je nach Cerveza oder Caña, aber bitte groß, ja? Sonst lohnt sich's ja nicht.
Naja, man kennt ja auch seinen Pappenheimer.
Ja. Sí, wie der Spanier sagt. Und da ist dann auch gerne schon mal Mittagsfiesta, wenn man so als ja, es ging ja schon in Köln los, auf dem Weg also nach Köln, im Ryanair-Flug. Vorne in, weißt du schon, dieses Lied, was ja muss ja eigentlich verboten werden. Laila heißt das Lied, ich weiß nicht, ob du das kennst. Laila. Sollte verboten werden. Man sollte dieses Lied gut verbieten. Auch Strohhüte und überhaupt Dosenbier sollte man verbieten. Das
die Dosenbier schön. Bitte nicht.
Nee, alles muss verboten werden. Partymusik, Mallorca-Flüge, Playa de Palma, es ist stillos. Ich möchte nicht, dass die Leute so reisen.
Das kann die Geschmackspolizei dann gerne verbieten.
Nein, das sollen die Grünen jetzt alles verbieten.
Die Grünen?
Ja, verbieten doch alles.
Ja, von diesem Image der Verbotspartei haben sie sich ja so ein bisschen entfernt, ne? Oder zumindest arbeiten sie dran, wenn ich das so in den Medien mitbekomme. Teilst du eigentlich die Ansicht, dass Medien hauptsächlich Medienleute interessieren? Ich habe das Gefühl, dass der Durchschnittsbürger sich, die Bürgerin sich für Medien und was, also so Personalfragen bei Medienhäusern, großen Medienhäusern, eher wenig interessiert.
Natürlich, das interessiert keine Sache. Das interessiert nur MedienmacherInnen und Innen.
Ja, genau.
Sozusagen die Innensicht.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Nehmen wir mit, gut, ne? Bitte notieren. Auch da wieder überzeugend kommuniziert, finde ich, also wie du das jetzt da nochmal, also wo du den hergeholt hast, das, da, also, weiß ich nicht.
Ja, ich war ja
allein
im Urlaub.
Dafür.
Ich war im Urlaub. Deshalb ist jetzt einfach, ich bin halt ein bisschen Urlaub gehabt und jetzt geht es mir einfach wieder gut. Ich habe mich erholt, habe mich nur da.
Geistig
zwei
frisch.
Tage durchgezogen, also durch einfach nur Urlaub gemacht. Freitag, Samstag war ich im Urlaub. Und jetzt ist wieder alles da.
Gut.
150% aufgeladen. Akku
schön.
Voll.
Ja, schön. Nee, finde ich gut.
Wie es gewesen ist, sage ich dir aber nicht. Werde ich dir nicht erzählen. Dass, also noch herrscht Vorfreude. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, und viele werden es vielleicht schon auf Strava dann gesehen haben, die Schande von Muro hat ein historisches Kaliber. Und du als Historiker weißt, das einzuschätzen. Ich musste auch an historische Vergleiche denken, die in der kommenden nächsten Episode zur Sprache gebracht worden sein. Ich kann jetzt schon mal sagen, es hat viel mit dem Wald von Compiègne zu tun.
Ja. Ja. Gut, werde ich mich dann also nochmal speziell vorbereiten. Hatten wir ja gleich schon mal. Hatten wir das hier im Podcast schon mal?
Dein Kompien, ja?
Nee, dann die Frage, die wir sonst so privat schon mal stellen. Was ist so dein Lieblingsweltkrieg?
Hatten wir schon mal, ja.
Das ist immer wieder ja. Eine schöne Frage. Und auch so ein Icebreaker auf Partys oder so als also Tipp für die Singles, Singelinnen unter euch, wenn dann zum Beispiel im Radsport Trainingscamp, Singlecamp mal da an der Bar steht, nicht über hier, über was redet ihr so, über Scheibenbremsen und über welche Bips sind wie eng und welche Sonnencreme muss man jetzt auftragen.
Das Scheidenbremsen?
Ja, genau.
Wenn man die Ehe noch ein bisschen
Also einfach nicht über Technik sprechen, nicht über was sind die schönsten Routen, wo sind die steilsten Abfahrten, wo sind die höchsten Anstiege, sondern einfach auch mal fragen, was ist eigentlich dein Lieblingsweltkrieg?
Ich würde es erweitern auf, was ist dein Lieblingskrieg mit mehr als 1 Million Todesopfern?
Ja, genau. Ja, lässt sich ja beliebig erweitern. Ne? Also, ja. Sorgt immer für ganz gute Stimmung.
Aktueller Buchtipp übrigens, einmal kurz ernst. Der immer gut zu lesende Timothy Garton Ash.
Oh ja.
Gerade ein sehr schönes Buch herausgebracht. Ich glaube, es gibt es noch nur auf Englisch. Ich weiß gar nicht genau. Ich habe es mir natürlich direkt auf Englisch gekauft. Es heißt Homelands und ich habe sogar, weil ich auf Mallorca mal ein bisschen was, ich wollte auch ein bisschen was Fett auf die Kette rubbeln und da habe ich einfach mal abends statt...
Den Schutzumschlag von Timothy Garton. Garton Ash, genau.
Und das ist ein gutes, da geht es genau um dieses Thema, also es startet im Krieg und in den Verwerfungen unserer Konflikte es hat wenig Radsportbezug, es hat mich ein bisschen gewundert. Ich habe überall, ich dachte jetzt, hier muss es doch langsam um Flandern-Rundfahrt gehen oder auch mal Techniktipps für Einsteiger, auch das leider nicht. Da hat Garton Ash mich ein bisschen enttäuscht. Aber hinten raus wird's dann stark. Also man merkt, er ist konditionell gut drauf, der Kollege.
Ich habe ihn sogar mal live erlebt auf einem Historikertag. Und das ist.
Ach, da spricht er auch? Ich dachte, der ist nur bei Rennradveranstaltungen.
Nee, ist ja beides.
Beide. Vater war ja in der war, glaube ich, Spotter oder wie das heißt, in der Artillerieeinheit und der stand immer auf Kirchtürmen und musste dann gucken, wo die Feinde sind und dann sagen, welche Position angeschossen wird. Ne? Kein einfacher Job, weil man ja auch, weil diese Türme abgeschossen wurden dann von der gegnerischen Artillerie. Ja. Ne?
Ja, das erinnert so ein bisschen dran. Also da muss man seinen Job wirklich gut machen. Hat man relativ großen Performance-Druck bei so einem Job, weil sonst ist man seinen Job und sich los. Ja. Erinnert mich an so einen ganz guten Gag, finde ich, von dem US-amerikanischen Comedian Louis C.K., den wir ja eigentlich canceln müssen. Hört man. Der sagt, wenn du nicht an Gott glaubst, dann musst du ja hoffen, dass es ihn wirklich nicht gibt. Weil sonst stehst du am Ende da. Ah, scheiße. Mit dem Bart und alles. Ja. Hätte ich besser mal. Und so, sorry.
Das ist richtig.
Verstehst du?
Nee, habe ich schon verstanden. Ist gut. Denke ich mir auch oft. Ja, und so ähnlich war es auch. Diese Reise ist so vor sich hingedümpelt. Eigentlich ist nichts passiert. Deswegen bin ich zum Glück freitags bereits auf Chisco Literas getroffen. Das ist ein Mann, den man kennen sollte, wenn man sich für breite Radsport-Events außerhalb der Dachregion interessiert. Das ist nämlich derjenige, der das inzwischen ja schon sehr bekannte Event Mallorca 312 hochgezogen hat. Aus einem Vereinsleben heraus in Artà, einer kleinen Stadt, die viele Mallorca-Reisende kennen, aufgrund ihrer gastronomischen Reize und ihrer schönen Lage. Es ist ein schönes Städtchen. Im Osten, glaube ich, heißt das von Mallorca, also da in der Nähe von der Bucht von Alcúdia. Und da hat dieser Mann mit anderen Compañeros, wie das, glaube ich, im Spanischen heißt, aber das sind ja Mallorquiner, deswegen sprechen die eigentlich gar nicht Spanisch, sprechen untereinander ja immer Mallorqui. Mhm. Das muss man auch wissen. Das ist, klingt ja auch anders. Das ist also eine Unterform des Katalonischen, richtig? Mhm. Richtig. Also Katala. Da hilft einem auch, vielleicht sogar Portugiesisch zu sprechen. Könnte ich mir vorstellen. Weil man, wenn man Portugiesisch, Spanisch und Französisch spricht, glaube ich, hat man das sehr gut drauf.
Ja,
man
ja.
kann es auch gut verstehen. Man kann es gut verstehen, wenn man des Spanischen so übermächtig ist wie unser eins.
Ich, nee, bin ich nicht. Bin ich nicht. Nee. Also man,
und da haben wir uns also getroffen. Chisco hatte mich hier mehrmals schon, das weißt du ja, ich glaube es im Podcast, auch in Season 1 und 2, bereits zur Sprache gekommen. Ich war mehrmals auf der Liste der potenziellen TeilnehmerInnen.
Hm.
Und die vergangenen Male ist es aus verschiedenen Gründen ausgefallen. Ich weiß nicht mehr, wie es im vergangenen Jahr war. War ich da krank? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ist es jetzt so, dass, und vor 2 Jahren habe ich ja mit Volkmar, du erinnerst dich auch, kann man nochmal nachhören, die Mallorca 312 zu Hause gemacht, als quasi Ehrenmal für die Gefahrenen und so weiter. Und jetzt sind wir also doch wieder da. Und da habe ich gedacht, wenn man schon mal da ist, dann spricht man auch mit ihm. Der Anlass, warum ich gesagt habe, ein Interview mit dem Organisator, in dem Fall interessant, ist, das ist wirklich ein, das kriege ich, ich kriege das ja mit, du fährst ja nicht so viel draußen, du fährst ja mehr drinnen im Rennrad. Das ist ein Event, was wirklich, ja, das hat so im Laufe der Zeit, so wie der Ötztaler oder Dolomitenmarathon, was gibt's noch? Das sind so die Sachen, wo man sagt, da fährt man hin ins Ausland und hat so ein Jahresziel. Das ist das ganz sicher ganz vorne mit dabei inzwischen.
Mhm.
Und die 8000 Plätze.
Amstel Gold Race.
Ja, auch, aber das ist, das hat ein bisschen, ich würde sagen, es ist eine Stufe drunter.
Mhm.
Das Amstel ist super, aber es ist ein bisschen mehr so auf der Spaßveranstaltungs-, also Spaß ist das alles, aber nicht so wie das Projekt fürs Jahr oder so. Das glaube ich, bei dem Mallorca-Thema ist das noch so.
Mhm.
Und vielleicht in Schweden, Vetternrundern gibt es noch, die ist auch so und sowas.
Mhm.
Trondheim-Oslo könnte man auch sagen, wobei das für die vollkommen irren. 500 noch was Kilometer.
Mhm.
Ja, und da habe ich gedacht, das kann man auch mal als Interview bringen. Wir brauchen ja, aber wir müssen ja unseren Content strecken für die nächsten Wochen.
Ja, wer weiß, wann es wieder einen neuen gibt. Ne? Also merken da schon auch die Inflation, dass wir da ein bisschen haushalten müssen. Ne? Ich bin übrigens immer noch der Meinung, dass wir auch jetzt bald hier die Steady-Preise mal inflationsbereinigt, also, also im Sinne von höher, ansetzen.
Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir liefern Bonus-Content oder wir machen die Preise hoch.
Ja, beides. 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 Ich finde, für Neueinsteiger, mach mal. Also ich würde sagen, pass mal auf, im Mai haben wir noch alte Preise. Ab Juni gibt es dann neue Preise. Dann fängt auch das neue Geschäftsjahr an. Nee, beziehungsweise im Juli, sagen wir Juli. Ne? Dann ist auch bei uns ist ja dann Geschäftsjahr, das neue fängt ja an, das neue
Berichtsjahr, ne?
Das neue FY, das neue Fiscal Year, wie wir Finanzbuchhalter sagen. Ja, oder? Wie wär's? Also ab Juli gibt's hier ein bisschen was drauf für Neueinsteiger. Deswegen, wer jetzt noch sich hier einen Steady-Support sichern möchte und uns damit auch ein bisschen versorgt, der soll jetzt im Mai und Juni bitte noch zuschlagen. Zu alten Preisen.
Kommt jetzt das Interview?
Ja.
I'm really happy, really happy, and finally I'm back here at Mallorca 312. There have been a couple of invitations and sometimes I miss them because strikes were on the French air at airspace. We had infections and I had all sorts of problems, but I'm back at the edition of 2023. It's the 13th edition of Mallorca 312 and I'm sitting here with Chisco Literas, is that correctly pronounced?
Yeah, perfectly pronounced.
Literas.
Literas.
Okay.
So,
that's Mallorquin. Where are we sitting and what's your job?
Well, we are sitting in Hotel Viva Blue. It's a very nice hotel next to the start and finish line. Yeah, yeah.
Of which event, you have to tell us.
Okay, this is Mallorca 312.
So, a lot of people obviously know about it. I was one of the early adopters, I think, in Germany to write a story about Mallorca 312. First time I saw your event was in 2013. I was actually here by coincidence. It was a rainy, rainy day and very cold. I passed the track and I thought, okay, it's not a nice day to be on the bike racing around the island. How many participants do you remember did you have in 2013?
I think it was close to 800 people.
Okay. So back in those days, those were just 10% of the people that you have right now, right?
Yeah, exactly. We are now 8,000.
Okay. 8,000, can you still grow?
Well, not in number of participants. We decided in 2018 to keep the number at 8,000. I think that it is good like this. We still can provide the best experience to our participants, and it's the balance between the race and the normal life of the Mallorca citizens that we have also to respect. The event is with the road closed event, so we know that we are disturbing a little bit some villages, and this is the perfect balance. 8,000 people, this is enough.
Okay, perfect. But that's quite a lot. Now, looking back at where you come from, I remember that when I was first here, you told me and all the other people involved, they told me how strongly this is an event based actually in a local club, a local cycling club community.
Yes, this started like this. This is an event for a club that we decide to do the lap to the island in 2008. We did it for 2 or 3 years, and after this a lot of people from Mallorca started to ask to join us, and then at that time the president of the club was Miguel Alzamora, former world champion in track cycling, and me decided to launch as a public event in 2010 and give the people who was asking for it to give them the opportunity to join us.
Mm-hmm. Those were local cyclists,
but suddenly we received the registration of a group of 17 people from Ireland. We discovered that it was some people coming from Spain, the mainland. So we start to understand that this event could grow and could attract people from everywhere.
Mm-hmm. It did well do that. And the first time I was had a number, that's 2014, you already had stars, a lot of stars riding. I think in that year it was, who was your number 312? I can't remember, but
14.
Freire, maybe?
14, it was Miguel Indurain.
Indurain, oh yeah, Indurain, yeah, well, that's not a bad name.
No, it's not a bad name. Well, the name of the event is Mallorca 312 because of the kilometers of the route. It's 312 kilometers. And we decided to keep the number 312 to honor some former rider that inspired us during his career.
Mm-hmm.
At that time, when we were thinking the first edition, Pedro Rillo had a very bad crash in Giro d'Italia. But we heard that Pedro took the bike to just for go shopping, to go for the bread and this. And we decided to launch, to send him as a challenge, mm-hmm. that he can join us in a couple of months if he's able to ride 312 kilometers. From there, we decide to keep that 312 number to the honored participants every year. And we have been very lucky because we could attract people as Oscar Freire, Sean Kelly, Vincenzo Nibali this year, Miguel Indurain. So we feel really lucky, of course, that we try to bring them the best experience for them and their families, but they are here every time. They are repeating that they are mm-hmm. coming back, so they became friends.
Yes, it's interesting. It seems like there's a real network of people behind the scenes. Usually you would think they are stars that you book, they come here for once, twice, they get the money, they come and they go. But
you know, I just saw the event in your VIP tent, and it seems like it's different. So they are stuck together. They seem to be friends, or
they are friends. This is not an agreement, a commercial agreement. We never paid a rider to come.
Yeah.
They are coming first time because they are invited, because they feel seduced by the island, by the hotel, to have an experience with the family. Mm-hmm. But most of those people are now friends. We are going next week to Vitoria in País Vasco, and we will meet there Beloki and Orrillo, because we have an activity there. I'm used to go to other places. Miguel Indurain called me. His son is living in Mallorca. Miguel Indurain calls me every time he is in Mallorca for a ride or for a coffee. And I'm lucky, but they have a really nice relationship with them.
Mm-hmm. Yeah, I mean, that's obviously something standing out, because all the other Gran Fondo events and long events, they don't have this type of setup of stars in their grids. Usually they have one or two, but they don't have the repeat Tour de France winners, Giro d'Italia winners. Would you think this is important to draw your participants, your competitors, like everyday, everybody's like myself? Do you think it's important to have stars on the road?
Well, I don't know if it's important for this, but yes, that we want the full package. We want the best event possible, and of course that you can have a nice experience coming to pick up your number, spending the day in the village or in the expo area. But at the end, you have a race. You can be in the middle of the road and suddenly descending the Puig Major, enjoying with the road closure, descending Puig Major, you discover that you are riding with Sean Kelly, one of the best descenders of history. You know, this completes the experience. Mm-hmm. And I think that all participants can feel that this kind of details.
Mm-hmm.
And we are going also, of course, that we want to organize a very, very good event in terms of quality. But then this kind of details, I think the participants can feel it, and it's completing the experience.
Yes, so it's a part of actually people that have been living in cycling all their lives, and they are here and they still enjoy it. I spoke to Vincenzo Nibali and he says, well, it's I really want to enjoy the day on the bike, and I like it so much after my professional career. So that's something you can transport as well, right?
Sure. Yeah, that's it.
Disfruta, I think that's the word in Spanish. I don't know about...
enjoy it.
Yeah, Mallorquin. How do you say it?
Disfruta.
Disfruta, okay. So, but 312 kilometers, it seems like you are responsible for making it even more tough, because when I was here the last time, it was a lap around the island, like Mallorca 312 proper, with less meters of climbing. And now it seems to be more tough, even.
You have two mountains more. You have two more climbs, yeah, that's it.
What's going on? Why do I have to do this?
Well, I have two answers. The first is because if you want to be a 312 finisher, you need to achieve the challenge. And the challenge is now this. The other reason is because we had to change our route in 2016,
yeah.
Where the national law changed, and they asked us to be a road close event.
Mm-hmm.
That bring us to another level in terms of quality and security for our participants. We were really happy, but at the same time, we thought that it was impossible to close, for example, the city of Palma, to close the access to the airport. It was not possibility to keep the same route, and we had to change it. Now, the route, in my opinion, probably is not as iconic to the full lap to the island, but yes, it's more challenging, and in my opinion, it's more beautiful.
Mm-hmm. Now, island, you just said it. When I first saw that you were doing this, I thought, okay, it's good, you have a lot of cyclists, but it's going to be hard to grow an event in an island, because essentially it takes a lot of travel from people. They have to buy flights, they have to be committed to being in Mallorca on this day or for this day. So a lot of planning. It's different than just driving somewhere for a weekend. If you're doing something from Germany, doing something in Austria, Switzerland, France, you don't have to plan so much. You don't need a flight. So how come you have been growing so fast? I mean, with 8,000 participants, this is one of the major bike events in Europe.
Don't you feel that this is a part, essential part of the experience?
Yeah, because you get the full experience.
Because you have to plan it. Yeah. Because like it's a little bit far away, you want to go with your friends. Because like it's far away, you want at least to spend some couple more days there.
Yeah.
I think that for our participants, this is the sport trip of the year. This is the main challenge of the year, and I think that this is because that this is why the people wants to come. If it was easier, probably it wasn't as special.
I see. So okay, it needs to be a challenge, a real challenge. It can be far away, but it has to be tough to be worth the trip.
Well, it has to be different. It has to be special. If I have a long trip, if I have to take the car for 10 minutes, I don't care what's the music on in the car for the trip. But if I have to drive for 3 hours, I took my time before to set the right list on Spotify.
Yes.
And yeah,
I see.
So I think that the people makes this special from the beginning, mm-hmm. with starting for the main question, who's coming with me? I am organizing this with the family, with the friends. Once I have decided, can I go for the registration? I enter it on time. When I have the registration, I can go for the ticket. Let's set. And now that I have, I want the best experience. So let's find a nice hotel. This is the trip of the year in the sports, of course, and the people have his holidays with family. But this is the sports trip of the year. This is the main event on the calendar for them.
Mm-hmm.
And we feel like this, and all this together made the event special.
Yes. So this is important because it seems like you get a lot of support, or at least you don't get problems when you try to develop a cycling event on the island. It seems like maybe the government understands that this is good in terms of tourism, hotel bookings, people coming in. Do you think that in Mallorca, let's say, it's a good spot to organize something like this?
Well, this is quite complex topic. But at the end, it's clear that this is a well-organized sport event that show and works a lot to show respect for the local population.
Mm-hmm.
This is essential. This is very, very important for us. At the same time, it's an event that is very well accepted for the local population. Do you know that we have a 27%, so more than 2,000 people that are Mallorquin cyclists?
Yeah, I saw that, and I think it's really amazing.
Yeah, but when we started in 2010, there was not even 1,000 of people in the cycling, in the local cycling federation.
Mm.
So we help cycling grow on the island. There are people who goes to bicycle shop to buy a bicycle, and they don't know anything about bicycles, but the words are, I want to buy a bicycle because next year I want to ride the 312.
Okay.
So we are making cycling popular here also. And we are trying to work on the balance between the economical impact, the occupation in hotels, to extend the touristic season. We are there, but at the same time, we are taking care of the population we are going through, and we are helping cycling to grow on the island.
Okay. So, but that also means that you do get, or you can say to the authorities, okay, I'm bringing you, I don't know how many, million or whatever, but you will probably have your economic survey each year. And yeah.
It's 12 million in
for the event.
The economical impact.
Wow. Yeah.
In the area, yeah, is of 12 million. This is calculated not by us, of course, by the University of Balearic,
yeah,
Island.
Yes.
And yes, it is important. It is important, economical impact, but we are a sport event. We are just a sport event.
Okay. So, and you're also a drinking event because it's the first time ever that I was at a bike race or marathon or whatever you want to call it. And they said, you have to go and stop in Arta. You need to take time there. And I ended up drinking 3 beers the first time I was there. I didn't even pay for the beer. I just got beer. And this is something that stuck out. It's always going. And last year, a guy called me and he asked me if he should go on for the 312 or maybe just do 225. He was calling me from underway and I said, no, you have to go to Arta. Is this still happening? Are there still beers in Arta?
Yes, for sure. This will be forever. In 2010, we started the first edition with 199 participants. Everything was very amateur. And I asked my friends to organize, to help me with the feed station in Arta. They said, okay, we are going, but we need music and we need beers. I said, okay, I can deal it, I can. But I didn't know they start offer beers to the cyclists. And it became a tradition.
Yeah.
So they had the beers ready, and when cycling stops in the feeding point, they always offer a beer. The music is still there, but now the difference is that the whole town is there in the streets, cheering the cyclists, and it's part of this special feeling that you can get if you are riding the whole route.
And if I see you walk around here, and if you, I remember that from the times I was here, it seems like it's a very familiar event. The team behind the scenes is, yeah, they all know each, probably they've known each other for a long time. Is it still like the original people that are involved behind the scenes?
The team is bigger, but we recruit some members in the last years. But, for example, as I said, the Arta Fit Station team is exactly the same members. Mm. Now with the sons, because we are having kids, but with their sons involved. The team go into the fit station of, I don't know, to Gorblau or to Lloseta, are exactly the same than at the beginning.
Yeah.
And for them, it's also nice to be there. It's a party for them to help. It's like a tradition, and we are really happy to keep this familiar concept of the event, because I think that at the end the participant can feel it.
Now, what about feeling it yourself? How often have you ridden the 312?
How often I never ridden.
Never done it. No, not even it. Off. The event, maybe just to check.
I did it, but in a couple of days, because it's difficult to feel the motivation to ride 312 kilometers in one day without this special thing, without the event itself.
So you really don't know what you're putting people into?
No, I don't. I can imagine, but I don't.
When is going to be the first time you will do it?
It's everything set up for the next year. I think I can. I have to adjust a little things on the organization. Let's see how it goes the day of the race, the day of the race. But if it's everything going as planned, I would love it. I would love to do it next year.
Maybe you can tell the audience a little bit about yourself. You weren't just creating this race, but you were involved in other bigger international events before, right?
Yeah, but not as a company. Yes, as a worker, I work in some tennis tournaments. I work in some UCI cycling.
There's a track here in Mallorca.
Yeah, that's it. I was involved, but I was working in a sports complex management. But when I enter into sport events, I really love it. And when I could, I thought, okay, I have to organize my own event. And I thought about to organize something related to triathlon, but I was not convinced. I was cycling at that time, and I said, okay, let's go to do something in cycling. And here's it.
Okay, so, and then we heard a few years ago, and that was unfortunately before Corona, you were he also called me once and asked about potential routes around Germany. And this was very interesting. You were setting up Eiffel 2, what's happening to that? Was it, I mean, obviously events have become very difficult in Germany, but would it still be on the horizon to come back with the milestone series?
Well, we designed these events in Germany, in Eiffel area, in Bitburg and Brum,
yes.
Also in Sweden and also in the UK. I have to say that we received an amazing support from the German administration. But at the end, it came the pandemic. We have to cancel and pay back all the registrations. And after the pandemic, what happened is that, first of all, we need to recover the normality in our main event. That is the one who brings us the stability. And we had to work 2 years to recover the normal situation in Mallorca 312.
Yeah.
And now we are in a situation where, except some flagship events, all the events are struggling, reducing the numbers in terms of number of participants. And it seems clear for us that it's not the right time to go with a new event.
Yeah.
And we have this idea in mind, in our desk. Let's see if we can. This can happen in the future.
Okay, so we hear...
For the moment, it's not planned.
Yeah, I see. So it's you hear a lot about events struggling with the ones that had thousands of participants before. Okay, so one more thing going to the German audience. You had Jan Ullrich here. 2 years back, I think it was his first public appearance after all of trouble.
Yes, it was.
And I just want to understand how you managed to say, Jan, jump on the bike and do 312 here. It's, I mean, that's something, you know, it just has to work somehow.
Well, I was not looking for this. This just happened. A friend of Jan called me that Jan was considering to ride the event. I said, of course, what does he need? They just asked to register, and he came. And he had a really nice time. It was special for us, especially for Joseba Beloki, who enjoyed a lot to meet him and spend some time with him. Mm. And it was really nice. Mm-hmm. It was really nice to see him back on the bike, to see him in shape, to see him happy to complete the event, the longest, he did the 312. And from there, through his friend, we are having some kind of contact.
Mm-hmm.
And I know that he is considering to come back in the future. And of course, for us, this kind of people is always welcome.
Yes, great. Okay, so, but it's hard to get a spot, right? 8,000 sold in what, 6 hours or how many hours?
In 10 hours it was sold out.
Wow. So next year, what's the best strategy to have as many friends as possible sit at the computer, or how do you get your ticket for next year?
There are two ways to register. One is to be there. We try to always open the registration the first Tuesday of October, and one strategy is to stay in front of the computer. In 10 hours this year, you could find the time to register.
Okay,
no problem. You have 10 hours. And the other one, if this fails, is to go through a tour operator. That is not a lot of space, but there are some spaces through tour operators to buy the full package. For the people living in Germany, they need the hotel, they need the registration, so it's not about the strategy.
Yeah. And now the strategy, the last question. What's my strategy for tomorrow? I had a bad winter. I've been trying to build up shape for the last, let's say, 7 weeks. It's solid now, but I don't know if I have my bike back. What is my strategy for tomorrow? What would you advise me to do? Drink more beer today, or...
The beer is the celebration. The beers in Arta is 26 kilometers from the finish.
No,
today.
Today.
I
have already had three, so...
Okay, I think it's enough. I'm the last one to give you an advice. Remember, I told you I never did it. What I heard is to... Do not force the pace. Get a second pace. Get a little bit slower that the speed that you think you can achieve. Never ride alone. This is the second advice. they said never ride alone, never fight to don't lose the group. If you have to fight to don't lose the group, that means that this is not your group. Yeah. And don't worry, there is 8,000 people. Somebody's coming from behind.
Okay.
We'll get you and we'll help you. This is the main two advices. The other one, eat as much as you can. And tomorrow, especially, drink, not beers, but drink as much as you can.
It's hot.
This is it will be really hot. Yeah. This is the three advices that I used to hear about.
Okay, but you haven't tried it yourself, so you don't know.
I can tell you next year.
I can tell you tomorrow night. Okay. What's the cutoff time?
The cutoff time, it's 14 hours. You have 14 hours to complete the route. It's an average of 23 kilometers per hour.
And if someone's fighting after Arta and they're maybe 14 and 1 minute, will they end up in the broom wagon?
No, of course not. Not for 1 minute. He will receive the medal at the same time. The question is that we don't want people riding in the dark.
Yeah.
So we need to be serious and close the finish line in 14 hours. Of course, that we are keeping some medals for the people yeah. arriving yeah. later. They will be offered to jump on the boom wagon. But I think with 14 hours, it's time enough. Remember that we have also the Green Dot jersey.
Yeah.
This is the group helping all the riders going at the minimum pace allowed. If you follow them, you will arrive on time.
I've done that for a story, and it was one of the best experiences, I must say, because I've never seen anything like this.
Yeah.
So that makes it a special event. Thank you very much, Cisco. I'll see how it is tomorrow, right?
Let's see. I wish you the best luck. Enjoy it.
You will see. Thank you.
Ja, Tim, herzlich willkommen zurück, Tim und alle HörerInnen in diesem Podcast drinnen. 102. Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Müssen wir jetzt eigentlich den Buchtitel auch immer dann sukzessive anpassen? Ja, ne? 102 Dinge. Also jetzt hat ja praktisch der Podcast das Buch schon überholt.
Es wird ja immer wieder auch falsch gesagt, ne? 100 Dinge. Dazu passend bin ich auf Mallorca mit der Startnummer 100 gefahren.
Ah ja.
Schon was Besonderes. Die 100, da wurde auch hingeguckt. Das Fahrrad, das ich dabei hatte, unser Projekt, ist ja auch wieder dabei gewesen. Da möchte ich dann auch beim nächsten Mal nochmal drüber reden.
Mhm.
Es lag nicht alles am Fahrrad.
Mhm.
Das kann ich so sagen.
Ja, auch ein bisschen am Fahrer, denke ich mal. Wobei, ich glaube, du hast ein bisschen überzogen, wenn ich das schon mal hier so als kleiner Teaser.
Was überzogen?
Na, die Vorbereitung. Hast du dazu zu ambitioniert.
Meinst du?
Ja. Ich glaube, du hast ein bisschen überpaced am Ende.
Ne, glaube ich nicht.
Nee? Okay.
Nee.
Ja, gut, können wir ja nächstes Mal diskutieren.
Glaube ich nicht. Also das würde ich jetzt schon mal... Also ich glaube, ich kann das jetzt schon mal anteasern. Ich glaube, ich habe das rausgeholt, was in der Zeit rauszuholen war. Und mehr war aus meiner Sicht bei dem, was an Zeit und Umständen zur Verfügung stand, nicht drin. Das ist meine, da mit dieser Schande muss ich leben. Also auch Deutschland hat im Ersten Weltkrieg trotz sehr guter Vorbereitung.
Nicht alles raus. Ja.
Das war jetzt vielleicht unpassend. Das war jetzt unpassend.
Ja, finde ich, kann man schon sagen, ja. Möchtest du dich in aller Form von diesem geschmacklosen Vergleich distanzieren?
Ich distanziere mich davon und möchte jetzt sagen, ich habe...
Kannst dich so 225 Kilometer davon distanzieren.
Ich habe...
Lächerliche 225 Kilometer.
Ich habe gerade Bilder bekommen von diesem Ereignis. So schlecht sieht das alles gar nicht aus, muss ich sagen.
Ja.
Wir sind gerade reingekommen.
Ja, schick mal weiter. Schick doch mal durch.
Aber ich habe geschwitzt wie Sau, Alter. Und es war so warm.
Ja.
Wirklich, wirklich, wirklich. Es war plötzlich schlecht. Ich bin ja von hier in Köln, war es letzte Woche noch um die Null morgens, ne?
Mhm.
Und ich stand am Samstag da bei 18 Grad am Start und es waren dann irgendwie mittags 30 Grad. Das war, normalerweise bin ich da nicht sehr empfindlich, aber ich habe echt geschwitzt wie irre. Das kann ich schon mal voraus, das kann ich schon mal vorausschicken. Ja.
Ja, das überrascht einen dann so, ne? Da muss man, also wäre natürlich jetzt hier die letzten Monate, die vergangenen Monate immer schon mal auf Mallorca gewesen war, der hat sich ja ans Klima dann auch gewöhnen können. Ne? Also wer dann 3 Wochen vorher schon sich da akklimatisiert hat, ne? Aber ja, wer da so kalt praktisch hinkommt, der hat es dann vielleicht schwer, ne? Ist vielleicht auch mal ein Thema. Klima.
Das ist
Klima
richtig.
Und Radfahren.
Ein sehr schönes Thema und ein weiteres Thema, was
also
ich,
Wetter und Klima, ne, muss man natürlich beides sehen.
Durch einen unserer Hörer, also es waren ja viele Hörer da, die ich getroffen habe auf Mallorca, einer hat gesagt, wie wäre es, wenn ihr mal was mit einem der alten Verleiher macht, die das Geschäft hochgezogen haben. Wie eine super Idee. Ich habe dann gleich zufälligerweise den Max Hürzeler getroffen. Den alten Recken, und der hat gesagt, oh, das ist aber spannend, ja, das können wir mal machen, dass wir wirklich über die Anfänge des Radtourismus auf Mallorca sprechen.
Ja.
Das Zweite, was uns dieser Fan sagte, ist, also der Fan, der auch die Ehre des Podcasts gerettet hat, haben wird vielleicht sogar, der hat gesagt, wie wäre es, wenn ihr mal was mit einem von den kleineren Verleihern macht, so, die gibt es ja auch, ne? Also gibt ja nicht eben nicht nur die ersten, die man bei Google findet oder die man sowieso schon kennt, sondern es gibt auch so sehr persönliche, und da haben wir auch einen, da hat er mir einen Tipp gegeben, mit wem man da mal sprechen kann. Das können wir mal so über das Jahr vielleicht 2 Folgen machen. Ich finde das eigentlich ganz spannend, weil das ja so viele Leute machen. Worauf muss man da achten und was ist da hinter den Kulissen los? Das können wir auch noch bringen, ne?
Ja.
Haben wir doch für Season 2 noch ein paar Sachen.
Absolut.
In der Mache.
Season 3.
Ja, 3, meine ich ja. 2 heißt doch 3, oder?
Ja, in Fantasie-Englisch, genau.
Nee, bei uns in Belfast, wo ich früher viel zur Schule gegangen bin, in der Schule. Belfast gewesen, da hieß das so. Ne?
Ja. Nee, da meinten die das. Ja, ich weiß nicht genau. Nee, kann sein, dass das hier falsch ist, aber es ist halt ein Dialekt. Habe ich auch schon gehört. Leute mit falschem Englisch, die sagen, nee, ist aber ein Dialekt.
Wie der von Scooter, der Sänger, der, wie heißt der, HP Baxter, der hat es auch, das war toll, der hat mal ein Interview bei Stefan, wie heißt er, hier der, der Kölner hier, der
Raab oder was?
Raab, das war eines der besten Interviews, die ich persönlich jemals gesehen habe. Bei, wie ist das nochmal, wie war die Show von Raab, die erste, die gute Interviewshow?
Auf MTV noch.
Nee, das war auf Viva.
Ach, Viva, richtig, ne, genau, Viva, da kommt er ja hier. Nicht
Viva Vision hieß das, glaube ich. Und da hat er den Baxter gehabt, das muss man nochmal nachgucken, das war wirklich sehr lustig. Und Baxter, der mit diesem ganz grotesken Englisch immer unterwegs war, und der sagte dann, ja, das wäre Cockney-Englisch, das hätte er so in irgendeinem Vorort von London gelernt. Fand ich sehr lustig. Das ist aber ohnehin eines unserer vielen Idole für unseren Podcast. Ist auch für mich H.P. Baxter, das ist jemand, der mir gefällt. Das zieht das auch durch.
ja, gut.
Du siehst also, wir können zwischen Garten Ash und H.P. Baxter und unsere Inspiration wählen.
Ja, sind wir vor nix fies. Sind wir vor nix fies.
Fehlen die weiblichen Inspirationen. Die taugen nur als Muse.
Was heißt denn nur? Was heißt denn nur? Das ist doch auch. Also, einmal im Leben Muse gewesen sein, ist doch Ziel vieler junger Frauen.
Eigentlich besser, als es nie gewesen zu sein.
Irgendwie schon.
Oder gar keine Kinder zu bekommen.
Jetzt ist die jetzt die Frage, besser Influencerin oder lieber Muse? Das ist ja eigentlich, also sind Influencerinnen Musen, die selber Geld verdienen?
Also, das sprechen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Und ich fahre jetzt zu meiner Mutter und installiere den neuen Drucker und gucke mal nach den Kindern. Okay. Du, was machst du jetzt heute noch?
Ich werde hier ein bisschen was wegarbeiten.
Klasse. Tag der Arbeit, so
Tag
gehört es.
Tag der Arbeit, genau. Ja. Alles klar. Ne? Mein lieber Tim.
Ist die Folge okay geworden? Ja, ne?
Ich weiß, ein bisschen konfus wahrscheinlich wieder. Nee. Aber habe ich letztens aus dem familiären Bereich, ja, war so ein bisschen konfus. Habe ich, ja, ein bisschen konfus, war durcheinander. Nee, sonst habe ich gesagt, ist doch immer so. Nee, sonst ist da schon immer eine Struktur erkennbar. Also ja, Papa, Papa, liebe Grüße. Tut mir leid, wenn das auch wieder nichts geworden ist diesmal.
Hat dein Vater gedient?
Der hat gedient, ja.
Naja. Ja, ja. Gut, der braucht dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Führungsstruktur.
Ja, weiß ich nicht genau.
Bis gleich.
Das weiß ich
ja,
jetzt nicht.
Ja, du musst da auf verschiedenen Ebenen agieren können. Als Familienvater, als ehemaliger Leutnant und Arzt muss man ja in der Lage sein, auf verschiedenen Ebenen Führung zu übernehmen.
Mhm.
Ist auch gut, dass dieses Feedback dann für dich gibt.
Mhm. Ja, genau. Ja.
War der Leutnant oder war der sogar General?
Nee, Leutnant. Leutnant, ja. Ja, ja. Genau.
Nee. Mhm. Na, in 5 Minuten. Dann tschö, David.
Ja, Simmer, du meinst du wieder mich?
Ja, die andere schreit jetzt wieder rum.
Ja, okay.
Tschüsschen.
Ja, alles klar. Tschö, lieber Tim. Tschüss, mach's gut.
Tschö.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.